20. Tag, Mittwoch, 30. Januar 2002, Lago Roca, Calafate, Rio Gallegos. Ort. Temperatur. Wind. Wolken. Nacht, 4 Grad Celsius, Tag, 24 Grad Celsius. Leichte kühle Brise. Fast wolkenfrei. Als hätte es am Vortag nicht gereicht, mir einen Teil des Fingers abzusäbeln, war ich wohl der Ansicht, dieses Ereignis muss unbedingt getoppt werden. Doch eins nach dem anderen. Wie sich die Nacht zuvor angekündigt hatte, setzte sie sich fort. Es wurde immer kühler und ich verkroch mich daher immer tiefer in meinem Schlafsack, doch so richtig konnte ich den Temperaturen nicht entkommen. Als eine Ursache sah ich die Tatsache, dass ich den Schlafsack noch immer nur als Decke verwendete und nicht vollends entschlüpfte, doch hatte ich halt ein paar Probleme beim Schließen des Schlafsackes und ich fühlte mich als Presssack nicht so wohl. Trotzdem überstand ich die Nacht ohne größere Unterbrechungen. Als ich das Zelt gegen 6:30 verließ, nahm ich sofort zur Kenntnis, dass die Wolken sehr hoch waren. Auch meinte ich zu erkennen, dass die mit Schnee bedeckten Berggipfel der Anden, die am Vortag meist von Wolken eingehüllt waren, zu sehen waren. So schnappte ich mir sofort meinen Fotoapparat und marschierte zum See. Dort angelangt stellte ich fest, dass ich mich nicht getäuscht hatte. Noch beschien die Sonne lediglich die Gipfel, doch selbst das war ein wunderschönes Spiel an Licht und Farben. Obwohl ich nicht allzu viel Zeit hatte, nutzte ich so viel wie nur möglich davon, um mir die Bergkulisse anzusehen. Schließlich ging es zurück zum Zeltplatz und sofort musste mich mit dem Ausräumen des Zeltes und dem Verpacken all meiner Utensilien beginnen. Pünktlich war ich zum Frühstück fertig. Doch mein Zelt hatte ich bis jetzt noch nicht abgebaut, stattdessen hatte ich es zwischen zwei Bäume gehangen, so dass es nun frei in der Luft schwebte und der Zeltboden, der etwas feucht geworden war, auch trocknen konnte. Es sah zwar etwas merkwürdig aus, doch erfüllte es perfekt seinen Zweck. Wie am Vorabend versprochen, bekam ich zum Frühstück mein Fleisch und den Salat. Wie sich herausstellte, war das Bild, welches ich mir vom Geschmack gemacht hatte, nicht falsch. Alles mundete wunderbar. Ich beendete mein Frühstück etwas früher als die anderen, denn schließlich musste ich mein Zelt noch abhängen und verstauen. Nachdem das erledigt war, dauerte es nicht mehr lange, bis die Abfahrt beginnen konnte. Da an unserem Fahrzeug auf der Rückseite noch die Leiter für das Verstauen des Gepäcks heruntergelassen war, wollte ich diese in die vorgesehene Halterung schieben. Zu diesem Zwecke musste man sie anheben und unter das Fahrzeug verstauen. Zu meinem Leidwesen packte ich die Leiter falsch und zog sie in einem beherzten Ruck nach oben. Etwas zu spät merkte ich, dass ich die Leiter falsch angefasst hatte und mir mit voller Wucht den Mittelfinger der rechten Hand eingequetscht hatte. Vielleicht war es ein Glück, dass meine Finger von der Nacht noch kalt waren, so merkte ich nicht gleich mit voller Wucht, was mir da widerfahren war. Ich sah lediglich unter meinem Fingernagel das Blut emporquellen und der Rest des Fingers wurde blau und gelb. Viele Möglichkeiten, was nun zu tun war, gab es nicht. Als Ronny das Malheur sah, meinte er, dass er in solch einem Falle ein Loch in den Fingernagel bohre, um das Blut abzulassen, um den Druck zu vermindern. Diese Vorstellung ließ mich eher zusammenzucken, als dass es für mich zum jetzigen Zeitpunkt in Frage käme. Da die Abfahrt nun unmittelbar bevorstand, blieb mir nichts anderes übrig, als einzusteigen und mit den anderen die Fahrt zu beginnen. Je mehr nun während der Fahrt die Kälte aus meinen Fingern wich und das Leben in sie zurückkehrte, umso mehr steigerte sich auch der hämmernde und pulsierende Druck im Finger. So dauerte es nicht lange, bis ich die Entscheidung fällte, doch das Loch zu bohren. Jedoch musste ich damit warten, bis wir die Schotterstraße verlassen hatten, damit ich mir nicht noch andere Schnitt-, Stich- und so weiter Wunden zuzog. Etwas Ablenkung von den Schmerzen verschaffte mir nur der Blick aus dem Fenster, denn nun lagen die Berge in ganzer Pracht, beschienen von der Morgensonne vor uns. Und so blieb es nicht aus, dass der ein oder andere Fotostopp eingelegt wurde. Dennoch war ich irgendwie erleichtert, als die geteerte Straße erreicht war und ich zu schaben beginnen konnte. Es dauerte nicht allzu lange, bis ein Loch vorhanden war und aus dem dann das Blut vorsichtig austreten konnte. Doch leider war es noch nicht groß genug, dass es gleichmäßig fließen konnte. Stattdessen musste ich immer etwas nachhelfen. Als der erste Druck aus dem Finger wich, ging es mir zusehends besser und ich konnte das Auftauchen von mehreren Kondoren mehr genießen, wenngleich ich bei der Verwendung des Fingers sehr vorsichtig sein musste. Gegen 10:45 Uhr erreichten wir Calafate, wo sich ein etwa 30-minütiger Halt ergab. Ich nutzte diese Zeit, um ein paar Briefmarken zu erstehen und dann noch schnell meine E-Mails zu überprüfen. Pünktlich verließen wir Calafate und lernten alsbald, dass die Fahrt auf einer geteerten Straße nicht zwangsläufig bedeutet, auch schnell vorwärts zu kommen, denn die Straße machte stellenweise einen erbärmlichen Eindruck und Markus legte so manchen Slalom ein, um nicht von einem Loch ins nächste zu fahren. Große Aufregung brach während der Fahrt aus, als jemand auf einmal den Mt. Fitzroy entdeckte, wohl einer der bekanntesten Berge Südamerikas. Er war zwar viele Kilometer von uns entfernt, doch fand es jeder toll, dieses Monument bergsteigerischer Herausforderung gesehen zu haben. Aufgrund des guten Wetters legten wir unseren Mittagsstopp an einem ganz besonderen Aussichtspunkt ein, von dem aus uns die Anden zu Füßen lagen. Es war wohl mit Abstand der schönste Platz, an dem man essen konnte. Dass jedoch nichts perfekt ist, merkten wir bald, als wir bemerkten, dass wir mit Heerscharen von kleinen Fliegen um das Essen wetteifern mussten. Dieser Kampf erwies sich als durchaus schwierig, denn allzu leicht landete nicht nur die Nahrung, sondern auch die Fliegen im Mund. Die Pause beendeten wir mit einem Gruppenfoto, welches zuvor einiges an Fantasie, was die Aufstellung und Befestigung der Kamera erforderte. Uns stand nämlich nur ein Einbeinstativ zur Verfügung und es bedurfte einiger Zeit des Suchens, bis ein Ort gefunden war, an dem es für das Bild aufgebaut werden konnte, ohne dass es sofort umfiel. Eigentlich hatten wir den Wunsch, bei diesem Bild nicht nur die Gruppe, sondern auch die schöne Bergkulisse festzuhalten, doch ob dieses Vorhaben wirklich geglückt ist, wird sich wohl erst herausstellen, wenn die Bilder entwickelt worden sind. Mit Beendigung dieser Rast verließen wir langsam die Bergwelt und näherten uns wieder der Pampa mit seinen unendlichen Weiten. Was meinen Finger betraf, so pumpte er wieder stärker und so ließ ich noch einmal etwas Blut ab. Doch erst nachdem ich während einer Kaffeepause das Loch noch weiter vergrößert hatte und wir den Finger vollends mit Pflaster und Jod versiegelt hatten, ging es mir wirklich besser. Kurz bevor wir Rio Gallegos erreichten, wurden wir von Sandra wieder auf eine besondere Stätte aufmerksam gemacht. Es handelte sich um eine jener Gedenkstätten, die an ein Wunder erinnerten und seither verehrt wurden. In diesem Fall hatte sich Folgendes zugetragen. Ein Estancia-Besitzer hatte einen Sohn. Dieser konnte von Kindesbeinen an nicht laufen und stand daher der Farm nicht als Arbeitskraft zur Verfügung. Damit die Arbeit erledigt wurde, stellte der Vater einen Gaucho ein. Da der Vater regelmäßig mit der Arbeit des Gauchos nicht zufrieden war, züchtigte er ihn, bis eines Tages die Züchtigen so drastisch ausfielen, dass der Gaucho meinte: Herr, wenn ihr weiter auf mich einschlagt, sterbe ich. Wenn ihr das tut, wird zur Erinnerung dieser Schandtat euer Sohn laufen können. Der Vater ließ nicht von seinem Tun ab und so starb der Gaucho und tatsächlich, wie vorausgesagt worden war, konnte der Junge fortan wieder laufen. Da dies ein großes Mysterium war, wurde der Gaucho zu einem Art Heiligen. Und heute findet man an verschiedenen Orten eine Gedenkstätte zu Ehren von Gauchico Agil. Kurz nach 17 Uhr erreichten wir Rio Gallegos. Eine Stadt mit rund 70.000 Einwohnern und einem für patagonische Verhältnisse hohes Alter von 115 Jahren. Wie wir erfuhren, lebte die Stadt früher von seiner Schafzucht, denn es gab viele durchaus als reich zu bezeichnende Estancien in seiner Umgebung. Doch der Reichtum hielt nicht lange an und so spielt dieser Wirtschaftszweig heute keine allzu große Rolle mehr. Aufschwung brachte ein etwas unerfreuliches Ereignis, der Falklandkrieg. Da der Ort für die Logistik günstig liegt, wurde er stark militärisch ausgebaut und dies ist bis heute eigentlich nicht zu übersehen, auch wenn die militärischen Aktivitäten nicht mehr von solch großem Einfluss sind. Im Hotel angelangt nahmen Bernd und ich unser Zimmer in Beschlag und nachdem ich mich weitestgehend eingerichtet hatte, brach ich auf, um mir ein Internetcafé zu suchen. Es gab nämlich viel zu berichten, zudem war dies wahrscheinlich die letzte Möglichkeit, bevor ich wieder Buenos Aires erreiche, um Berichte abzusetzen. Bernd schloss sich mir an, denn auch er wollte ein paar Zeilen über das Internet in die Heimat senden. Auch wenn ich mich mit dem Suchen des Internetcafés nicht sonderlich geschickt anstellte und mir dabei ein zufälliges Zusammentreffen mit Markus und Sandra half, war diese Stätte der Arbeit alsbald gefunden. Das Schreiben dauerte mit runden 35 Stunden extrem lang und so wurde es fast Mitternacht, bis ich wieder in mein Hotel zurückkehrte. Im Grunde war es viel zu spät, denn der folgende Tag sollte sehr lang werden und würde viele Grenzformalitäten mit sich bringen, denn wir würden aus Argentinien ausreisen und in Chile einreisen, kurze Zeit später aus Chile wieder ausreisen, um dann in Argentinien wieder einzureisen. Neben diesem formalen Stress gab es noch eine unangenehme Prozedur, denn man dürfte keine irgendwie frischen Lebensmittel mitführen. Es bedeutete, wollte man keinen Ärger bekommen, dass man sich von allen Lebensmitteln rechtzeitig trennen musste. Doch es brachte nichts, jetzt darüber nachzudenken. Ich zog es vor, im Bett zu verschwinden.